Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast moderne Zusammenarbeit. Hier ist wieder der Florian und heute sprechen wir bzw. hören wir etwas über das Thema Zuhören. Dazu habe ich den Martin eingeladen, der schon hier bei Seiwert auch war. Er war bei der Tools for Agile Teams, hat hier Workshops gegeben zum Thema Listening. Also wie kann man anständig zuhören und was bedeutet das Ganze? Ihr müsst ja eh per se schon die ganze Zeit immer zuhören als ZuhörerInnen. Wie das jetzt vielleicht demnächst besser gelingen kann und was das alles bedeutet und warum Zuhören nicht immer nur gleich Zuhören ohne Handeln ist, das werden wir jetzt alles hier in dem Podcast erfahren. Aber Martin, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich da sein darf und ein bisschen was zum Thema Listening erzählen darf.
Ja, heute muss ich, glaube ich, ganz genau zuhören, um zu gucken, ob ich alles mitbekomme. Stell dich aber doch erstmal ein bisschen vor. Warum bist du jetzt hier? Warum bist du genau der Richtige zum Thema Zuhören?
Ja, ich fange mal so ein bisschen chronologisch vielleicht an, auch so vom Hintergrund, was ich so an Ausbildungen genossen habe, um das auch dann gut einordnen zu können. Also von der Grundausbildung her bin ich Wirtschaftswissenschaftler, habe mich dann weiterentwickelt in Richtung A und O, also Arbeits- und Organisationspsychologie, dann sehr stark in die Sozialwissenschaften reingegangen, methodisch da sehr, sehr viel gemacht, an verschiedenen Universitäten gearbeitet, selbst Forschung betrieben im Kontext von Führung. Das war auch so eigentlich mein Einstieg in die agile Welt. Ich hatte mir das Thema Servant Leadership zu eigen gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, Mensch, das scheint auch ein Thema in der agilen Welt zu sein. Und das war so mein erster Kontaktpunkt in dem Kontext. Ja, und habe mich dann immer weiter vorgearbeitet, habe viel im Bereich Organisationsdiagnostik gemacht. Also sprich, wie fühlen sich eigentlich Organisationen zu bestimmten Themen, die schwer greifbar sind? Und das war sozusagen dann der Einstiegspunkt, ja, um immer stärker in diesem Bereich Organisationsentwicklung dann vorzudringen. Irgendwann bin ich dann auf das Thema Listening gestoßen, das von einem sehr bekannten Organisationspsychologen seit circa 20 Jahren untersucht wird, Avraham Kluger aus Israel. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Da gibt es einen TED-Talk, den können wir auch gerne hier in die Shownotes dann reinpacken. Und der war für mich sehr, sehr inspirierend. Also heutzutage sagt mir, das hat sehr stark mit mir resoniert. Und ja, also es ist sehr, sehr spannend, was der erzählt hat. Einmal aus der persönlichen Perspektive, aber dann eben auch wissenschaftlich untersucht, was Listening eigentlich bewirken kann. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und so habe ich mich immer stärker in dieses Thema auch eingearbeitet, habe dann ihn irgendwann auch persönlich kennengelernt und arbeite inzwischen mit ihm zusammen. Anfang des Jahres hatten wir in Wiesbaden ein Train-the-Trainer-Seminar veranstaltet zu dem Thema Listening. Und das ist so meine Verbindung in a nutshell zum Thema Listening und ja, warum ich glaube, dass ich da ein guter Ansprechpartner bin.
Du bist auf jeden Fall sehr, sehr tief in dem Thema drin. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit?
Ja, was gibt mir Energie bei der Arbeit? Ich wusste, dass diese Frage auf mich zukommt. Also da schon mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und also mir geben bei der Arbeit Energie oder mir gibt Energie ein gutes Team. Also die Menschen, mit denen ich dann zusammenarbeite und wenn dort ein vertrauensvolles Klima besteht, ein Austausch auf Augenhöhe, dann ist das etwas, was mir sehr viel Energie gibt. Und ich möchte dir auch gerne sagen, was mir viel Energie raubt. Das ist tatsächlich genau das Gegenteil. Also was ich leider auch dann häufig erlebe, was heißt häufig, aber eben auch schon erlebt habe im Kontext von Führung, ja, dass Führungsrollen sehr stark ausgefüllt werden, sehr aktiv ausgefüllt werden, teilweise auch Ignoranz vorherrscht, kein gutes Zuhören praktiziert wird. Und das ist natürlich eben auch immer ein Zeichen davon, dass das Gegenüber einer Führungskraft eigentlich nicht wirklich interessiert oder seine Ideen nicht interessieren oder seine Meinung nicht interessiert. Und da habe ich schon einige Situationen erlebt, dass dann innerhalb von Meetings E-Mails beantwortet werden und dann gesagt wird, sorry, kannst gerade mal wiederholen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Und das raubt wahnsinnig viel Energie, auch mir, auch demjenigen, der jetzt da einigermaßen gut geschult ist. Und das frustriert wahnsinnig. Und das ist das, was mir viel Energie raubt und was dazu beiträgt, dass ich eben nicht die Leistung bringe, die ich eigentlich bringen könnte. Ja.
Sehr verständlich auf jeden Fall. Jetzt sprichst du schon das Thema Führung an. Das hat sehr viel mit dem Thema Zuhören auch zu tun. Da werden wir auch gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf eingehen. Lass uns jetzt aber erstmal das Thema Listening komplett nochmal auseinandernehmen. Das eine ist ja das sehr Operative, also das Zuhören, so wie du es jetzt auch gerade schon beschrieben hast, dass jetzt die Führungskraft beantwortet, E-Mails nebenbei. Das ist natürlich operativ gesehen kein gutes Zuhören. Ja, das heißt, ich kriege gar nicht mit, was die andere Person sagt. Jetzt hat das aber noch andere Implikationen. Also ich glaube, jeder von euch kann sich vorstellen, was Zuhören bedeutet. Aber vielleicht kannst du bei der Begriffserklärung noch mal so ein bisschen erklären, was es noch so drumherum bedeutet. Also geht ja dann auch viel um Verstehen, viel um Handeln dann später auch. Welche Haltung nehme ich auch ein bei dem Zuhören? Also wie verarbeite ich auch das Zugehörte? Also erzähl mal so ein bisschen, wie du diesen Begriff verstehst und warum der so wichtig ist.
Das einen wichtigen Begriff schon genannt, und das ist der Begriff Haltung. Ja, oft werde ich gefragt, ja gut, als Führungskraft, jetzt höre ich nur noch zu und sage nichts mehr. Nee, das ist natürlich nicht der Fall. Aber dass ich eine Haltung entwickle, ja, dass ich meinem Gegenüber einen Raum gewähre, einräume, sich zu äußern, sich einzubringen, ja, ihn nicht zu unterbrechen, nicht meine Ideen in den Vordergrund stelle. Und das erfordert eben auch einen gewissen Grad an Zurückhaltung. Und ja, und das ist eben aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig im Führungskontext, um vertrauensvolle, belastbare Beziehungen entsprechend aufzubauen. Und dazu ja, braucht es diese Haltung. Das ist nicht so sehr Technik, ja, und auch in meinen Trainings vermittle ich keine Technik. Das ist nicht so im Sinne von, wenn das passiert, dann machst du das, ja, oder wenn jemand das sagt, dann sagst du das. Nee, so funktioniert das überhaupt nicht, sondern es ist eher ein erlebnisorientiertes Lernen, in dem man die Kraft des Zuhörens erleben kann. Ja, und das ist enorm wichtig, weil man ja spürt, wie es in einem arbeitet, und häufig die wichtigen Effekte, die treten erst nach dem Training eigentlich ein, ja, wenn sozusagen es einsickert und man dann anfängt zu reflektieren, wenn man es ernst nimmt, das Zuhören, wenn man diesen Raum dann entsprechend gewährt, und ja, und die Ergebnisse, die sprechen für sich, nicht nur das, was ich erlebe, sondern eben auch das, was die Forschung uns da entsprechend zeigt.
Lass uns mal ein bisschen so eine Führungskraft skizzieren, die gut bzw. auch schlecht zuhören kann, um vielleicht auch mal so diese beiden Extreme so ein bisschen aufzuzeigen. Stell uns das doch mal so ein bisschen gegenüber. Was funktioniert gut, was funktioniert schlecht? Du hast jetzt von einem Erlebnis auch gesprochen beim Zuhören. Woran erkenne ich denn, dass jemand gut zuhört? Ist es, weil er das dann später wieder gut wiedergeben kann, weil er eine gute darauf gut handelt, also sozusagen das Inhaltliche verstanden hat? Woran kann ich das feststellen, dass meine Führungskraft mir gut zugehört hat?
Ja, das kann man daran feststellen. Also es sind einfach verschiedene Ebenen, die da eine Relevanz haben. Natürlich kann jemand wiedergeben, das, was ich jetzt sozusagen vermitteln wollte, aber eben auch ganz stark durch die Haltung. Also da spielt der Körper eben eine wahnsinnig wichtige Rolle. Es ist eben nicht nur der Intellekt an der Stelle oder ja, der Intellekt, das Mentale, das Geistige, das ich da eben zuhöre, sondern wie sitze ich da? Ja, bin ich im Moment oder bin ich mit meinen Gedanken vielleicht irgendwo anders, was dann wieder in meiner Mimik oder auch in der Körperhaltung wiedergespiegelt wird? Und das merken die Menschen sehr, sehr schnell, ob jemand daran interessiert ist, das zu erfahren, was ich dort sage, oder ob es eben irrelevant ist. Oder das sind so die Punkte, an denen man es einfach sehr, sehr gut dann erkennen kann.
Jetzt ist in der Remote-Zeitalter das ja auch ein bisschen schwieriger. Wir gucken alle so ein bisschen in die Kamera. Man kriegt nicht so richtig mit, wenn die Leute abgelenkt sind. Ab und zu sieht man das mal, wenn die Augen dann so hin und her springen oder wenn die Person tippt, sieht man es sehr deutlich meistens, aber auch im Raum. Jetzt reden wir doch sehr viel am Tag. Wir haben mehr Meetings denn je, vor allem viel mehr Remote-Meetings denn je. Ich kann ja nicht auch immer so 8 Stunden on point sein und immer richtig, richtig gut zuhören. Jetzt haben wir gerade Führungskräfte auch besonders viele Meetings. Kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen, was bedeutet das aufs Zuhören? Gibt es auch so ein Level, wo ich auch nicht mehr wirklich gut zuhören kann? Du hast gesagt, erlebnisorientiertes Zuhören. Kann man das trainieren, gut zuzuhören? Also so wie ich auch mich konzentrieren kann, also Konzentrationsphasen lernen kann?
Genau, also ein erlebnisorientiertes Training, also kein erlebnisorientiertes Zuhören, sondern das erlebnisorientierte Training, das bedeutet eben, dass man auf der Basis von Übungen eben die Power von Listening feststellen kann. Ja? Oder häufig wissen Führungskräfte oder auch Teammitglieder wenig über mein Gegenüber, ja, weil viele Bereiche einfach ausgespart werden, weil man vielleicht eine Gefahr daran sieht, sich zu öffnen, Themen zu benennen. Ja? Also Fehlerkultur ist ja auch so ein Stichwort. Ne? Also unter welchen Bedingungen benenne ich eigentlich einen Fehler, den ich gemacht habe? Ganz sicherlich nicht dort, wo ich genau weiß, okay, dann wird es schwierig. Dann hat es unter Umständen sehr negative Konsequenzen für mich. Und das ist eben diese Thematik, also dass man im Training, das meine ich mit erlebnisorientiertes Training, ja, nicht zuhören. Es geht also nicht darum, dass es irgendwie das Zuhören im Alltagsleben erlebnisorientiert ist und dass das sozusagen so ein bisschen fun-basiert ist. Aber es geht eben auch darum, diese Aufmerksamkeit zu steuern, ja, und Führungskräfte, so wie ich sie kennengelernt habe, also wenn sie in die Führungsrolle reinkommen, dann haben sie natürlich eine gewisse Vorstellung davon, wie man eben auch eine Führungsrolle ausfüllen sollte. Also sprich, sie haben eine hervorgehobene Position. Ja, in irgendeiner Form wird ihnen zugetraut, dass sie etwas vielleicht besser können als andere. Und insofern sind die Anforderungen oder auch das, was man sich dann selbst als Messlatte setzt, relativ hoch. Und das will ich ausfüllen als Führungskraft. Und das ist häufig dann mit einer sehr starken Aktivität verbunden. Und die Frage ist eben auch, wie viel Raum gebe ich eigentlich noch den anderen? Ja, und beispielsweise kenne ich Führungskräfte, die nach einem Training, ich hatte die Gelegenheit, nach einem Training nach einem Jahr so einen Review-Workshop zu machen mit denjenigen, die teilgenommen haben. Es war sehr, sehr spannend, was die erzählt haben. Also eine Person sagte beispielsweise, ich habe als Führungskraft meine Teammitglieder nach dem zweiten oder dritten Wort, ja, nicht Satz, sondern Wort unterbrochen, ja, weil ich die Idee hatte, ich bin die Führungskraft und ich muss diese Lösung produzieren. Und in diesem ein Jahr Entwicklungsprozess, da habe ich verstanden, dass ich nicht die beste Lösung bringen muss, sondern eben mit dem Team die beste Lösung finden und dann umsetzen muss. Und das bedeutet eben auch, entsprechend Raum zu geben. Ja, also die Frage ist dann auch, warum haben wir eigentlich ein Team, wenn man immer alles selbst machen will? Das heißt, man verliert einfach sehr, sehr viel Potenzial und Kompetenz, die sich eigentlich einbringen könnte. Aber die Erfahrung macht, bringt eh nichts, weil die Führungskraft das immer vorgibt oder immer entscheidet oder immer die Idee hat oder meine Idee dann zurückstehen muss an der Stelle. Und das ist eine ungünstige Erfahrung dafür. Und das ist eben aus meiner Sicht ja, das Zentrale, also kann ich mich als Führungskraft zurücknehmen? Kann ich in Meetings die Kommunikation so steuern, dass sich alle einbringen können? Ja, und wenn man sich mal anschaut, woran man auch, wir haben schon über gutes Zuhören gesprochen, woran man gutes Zuhören eben auch erkennen kann, ist, dass jemand nicht unterbricht. Ja, und manche unterbrechen ständig. Das ist einfach, sehr frustrierend, weil ich eigentlich meine Idee nicht übernehmen oder nicht erzählen kann, so wie ich das gerne möchte, sondern sie immer unterbrochen wird, immer irgendwie, ja, man könnte fast sagen, gehijackt wird. Und ich eigentlich nicht zu dem Punkt komme. Und das eine Geschichte, einfach eine andere Entwicklung, wenn sie ständig unterbrochen wird. Und da kommt es eben auch drauf an, für eine Führungskraft im Team, in Meetings dafür zu sorgen, dass diese Unterbrechungen nicht stattfinden. Und ich kenne es aus vielen Meetings, ja, dass man quasi, wenn man die Gelegenheit hat, mal was zu sagen, quasi kaum Luft holen kann, weil dann schon jemand mit der Blutgrätsche von der Seite kommt und man hat das Wort an der Stelle wieder verloren. Und da eben drauf zu achten, zu sagen, Moment, lass hier meinetwegen Jens aussprechen. Ja, oder genau, das ist sozusagen das, worauf es dann ankommt. Ja. Und eben auch diese Haltung zu verkörpern. Ja, und das ist etwas, also wo ich bei mir sagen kann, ich habe das jetzt eben nicht nur wissenschaftlich untersucht, sondern eben auch das, was ich dadurch gelernt habe, ist, diese innere Zentriertheit, also ich bin viel, viel gelassener geworden. Ich habe eine viel höhere Balance, innere Balance gewonnen, die es mir eben auch ermöglicht, solche Kommunikationsprozesse anders zu steuern. Ja, es ist nicht sozusagen diese Aufgeregtheit, ja, im Sinne von, oh, ich muss das jetzt eben platzieren oder ich muss jetzt da reingrätschen, ja, sondern ja, das ist etwas, was von innen heraus strahlt. Und das finde ich eben auch, was das ganz Besondere ist an dem Thema Zuhören. Häufig werden einem ja irgendwelche Führungstools an die Hand gegeben. Und das befindet sich dann aber immer sehr, sehr stark im Außen. Und Listening so wie ich es eben gelernt habe oder auch eben betreibe, das wirkt sehr stark im Innen und ja, führt dazu, dass man als Führungskraft das dann ausstrahlt.
Okay, da waren jetzt eine Menge Punkte drin, da habe ich auf jeden Fall einige Rückfragen. Das erste ist, wie kann man denn jetzt so, oder hättest du so ein paar Tipps und Tricks? Du hast jetzt angesprochen, Führungskräfte reden dann sehr häufig, auch gerne lange oder einzelne Personen, müssen jetzt nicht unbedingt gleich Führungskräfte sein. Das heißt, in diesen typischen Meetings, 80% Redeanteil liegt bei einer Person, alle anderen hören nur zu. Gibt es da so ein paar kleine, einfache Dinge, die du sagst, hey, das könnte man auf jeden Fall sofort mal im Alltag umsetzen? Ich denke da so an auch ein bisschen Awareness schaffen, also zum Beispiel mal aufzuzeichnen, wer hat welchen Redeanteil. Gerade in einem Remote-Setting ist ja super einfach, einfach ein Tool laufen zu lassen, zu gucken, okay, wie hoch war der Redeanteil von einzelnen Personen? War der ungefähr gleich verteilt? War das gut? War das schlecht? Hast du da so typische Dinge, die du den Leuten gerne mitgibst?
Das ist eine interessante Idee, dass man da auch so ein bisschen Technik mitlaufen lässt. Habe ich in der Form tatsächlich noch nicht gemacht. Wäre natürlich eine Möglichkeit, um das mal auszuwerten. Also grundsätzlich würde ich darauf achten, ja, also die Regeln kennen wir alle. Also es gibt ja ganz viele, die schreiben sich vorne mal Regeln auf, wir lassen Leute aussprechen und so weiter und so fort. Ja, das bleibt halt immer im Außen. Ne? Also wenn es nicht internalisiert wurde, dann redet die Person, die halt immer viel reden will, die redet auch weiterhin viel. Und da muss es halt schon dann eine Person geben, im besten Fall dann die Führungskraft, die darauf einwirkt, ja, und das wahrnimmt, dafür ein Gespür hat. Und natürlich auch, und wie gesagt, das ist sozusagen die Herausforderung, weil im Grunde genommen fängt da ja schon ja, ein Eingriff an, der einen Konflikt birgt. Ja, dass ich sage, okay, Moment, du jetzt nicht, ja, lass uns nochmal andere hören. Wie gehe ich damit um? Ja, und da komme ich dann wiederum zu der inneren Ausgeglichenheit. Ja, so gehen da meine Emotionen mit mir durch? Habe ich Angst vor dem Konflikt? Und da ist es dann wichtig, ja, diese Ausgeglichenheit zu haben. Die Frage ist, wie bekommen Führungskräfte eigentlich diese Ausgeglichenheit? Das ist ein Aspekt, den ich noch nicht angesprochen habe. Und da gehe ich jetzt auch nicht direkt auf deine Frage ein. Es ist trotzdem wichtig zu verstehen, dass man nicht nur zuhören muss, sondern dass einem selbst auch zugehört wird. Ja, also an welcher Stelle wird einer Führungskraft zugehört? Ja, an welcher Stelle kann eine Führungskraft die Dinge äußern, die sie im Team nicht äußern kann? Ja, gibt es eben auf der Peer-Ebene jemanden, mit dem ich mich da austauschen kann? Oder ist die Kultur so gestrickt, dass ich eigentlich niemanden habe, mit dem ich meine Sorgen und Nöte teilen kann, weil es für mich irgendwie negative Konsequenzen haben könnte? Und das ist also enorm wichtig und darauf zielen dann eben auch viele, viele Trainings drauf ab, ja, das entsprechend zu etablieren. Ja? Und eine Möglichkeit wäre beispielsweise, ich nenne das Listening Labs, ja, zu etablieren und auf der Basis dann eben zu schauen, okay, wer nimmt daran teil, wer möchte da einen Austausch haben. Ja, auch gerade jetzt, wir haben eine Wirtschaftskrise und es geht dann eben doch einher mit ja, einem wirtschaftlichen Abschwung, der da eben auch bedeutet, vielleicht gibt es schwierige Gespräche, vielleicht gibt es eben keine Gehaltserhöhung, vielleicht gibt es sogar negative Konsequenzen in Form von Entlassungen. Wie gehe ich damit eigentlich um? Und habe ich da auf der Peer-Ebene jemanden, mit dem ich da diese Themen erläutern kann? Ja, auch Dinge, die ich vielleicht nicht entschieden habe als Führungskraft, die ich aber trotzdem umsetzen muss. Wie kann ich so etwas einbringen und etablieren?
Praktisch könnte man sagen, auch gut zuhören, um später auch gut reden zu können, also auch handeln zu können. Also reden ist ja erstmal nur auch wieder der Output, also gut handeln zu können, also Verständnis aufzubauen. Da ist jetzt viele Dinge angesprochen, die auch so ein bisschen Richtung mentale Gesundheit gehen. Also wenn ich mit Peergruppen spreche, kann ich selber Ängste teilen. Das hat was mit mentaler Gesundheit auch zu tun. Aber natürlich auch mit dem großen Themenfeld psychologische Sicherheit. Also fühle ich mich sicher in meinem Team, in meinem Umfeld? Kann ich denn auch reden und kann ich denn auch darauf vertrauen, dass mir Leute wirklich zuhören? Was hat das für einen großen Impact auf das Thema?
Ja, das hat einen sehr großen Impact auf das Thema. Auch gerade dieses Thema psychologische Sicherheit ist ja in aller Munde. Und viele wollen das gerne etablieren. Aber ja, viele wissen eben auch gar nicht, wie macht man das eigentlich. Und meine Lösung ist einfach. Ja, sie heißt zuhören.
wie zu erwarten war an der Stelle. Aber dazu gibt es eben auch sehr, sehr gute Studien dazu. Ne? Also der Avram Kluger und viele seiner Kollegen haben es untersucht und haben eben auch zeigen können, dass ein sehr positiver Zusammenhang besteht zwischen dem Zuhören und der psychologischen Sicherheit im Team, wie sie wahrgenommen wird. Und das ist etwas, was ja spannend ist, weil dieses Zuhören, was bewirkt es eigentlich? Ne? Ich sehe, wie eine Führungskraft agiert und dadurch, ja, also dass ich eben erkenne, okay, auch meinetwegen im Teamgespräch, ja, da wird mal vielleicht ein kritischer Punkt angesprochen, ohne dass sofort die Fetzen fliegen, da erkenne ich eben, okay, das scheint offenbar eine Option zu sein, dass man mal etwas anspricht, was nicht konform ist, was vielleicht problematisch ist, was vielleicht eine große Kritik auch darstellt, ohne dass es persönlich wird. Ja, und das ist eben häufig, auch das im Grunde ein normaler, natürlicher Mechanismus, denn für uns alle ist Status wahnsinnig wichtig. Ja, das ist evolutionär bedingt, also der Status innerhalb einer Gruppe ist für mich wichtig und wo ich innerhalb der Gruppe stehe, ja, wie mich die Gruppe sieht. Verstößt mich die Gruppe. Und das war vor 10.000 Jahren genauso wichtig, wie es heute noch wichtig ist. Ja, wenn ich eben verstoßen werde, wenn ich ausgestoßen werde, wenn ich nicht mehr Teil der Gruppe sein kann, dann habe ich ein Problem. Ja, und vielleicht heißt es nicht unbedingt sofort, dass ich mir einen neuen Job suchen muss, aber du hast eben schon das Thema mentale Gesundheit angesprochen. Was macht es mit mir? Ja? Welchen Stress erzeugt das? Welche Belastung ist es? Wie gehe ich zur Arbeit? Und da ist es eben enorm wichtig, diese psychologische Sicherheit aufzubauen. Und es funktioniert eben sehr, sehr gut über Zuhören, über wirklich ehrliches, offenes Zuhören, ja, wo man merkt, dass mein Gegenüber daran interessiert ist. Und vielleicht ein das ist kein Tipp, also es ist eher eine Methode, die man gut anwenden kann, nennt sich Listening Circles. Und kommt leider Gottes auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen esoterisch daher. Und die Methode funktioniert folgendermaßen. Also es gibt einen Kreis, ja, also es kann ein Meeting sein, kann sozusagen auch um den Schreibtisch gerne sein. Und es gibt eine wichtige Regel, es gibt ein Listening Object, ja, und es kann häufig ist es ein Stock, ja, ein Listening Stick. Und dieser Stick kann rotieren. Und man muss nicht unbedingt was sagen, man kann etwas sagen, aber es ist eben nicht so, dass es ein Austausch ist, sondern dass immer nur die Person, die dieses Listening-Objekt hat, etwas sagen kann. Es gibt kein Feedback dazu. Ja, es gibt das Einzige, was man machen kann, ist eine Zustimmung. Ja, und dann sollte man gucken, dass sich kurz halten, eben nicht in diesen langen Monolog verfallen. Ja, sondern seine Themen dort benennen. Man kann es zum Thema entsprechend diesen Listening Circle durchführen. Und dann entstehen einfach spannende Effekte, ja, die ich auch selbst erlebt habe. Ich wollte selbst eigentlich nicht glauben. Ja. Und ich habe auch gedacht, so eine komische Sache, das fühlt sich irgendwie merkwürdig an, zum Stick. Und jemand nimmt den, ja, manchmal ist es so, dass es wirklich der Kreis ist und dann liegt er in der Mitte. Und dann nimmt man sich den und dann sagen Leute was. Und das Spannende ist, dass einfach sehr positive Lerneffekte gibt. Ja? Und dadurch werden beispielsweise soziale Ängste werden abgebaut, was total wichtig ist. Ja, wenn ich irgendwie Themen eigentlich benennen möchte, habe aber die ganze Zeit gelernt, dass ich eher eine negative Antwort auf Dinge bekomme, dann führt es eher dazu, dass ich mich nicht mehr äußere. Ja? Und in diesem Kontext lerne ich einfach, dass andere das machen, dass ich mich vielleicht auch äußern kann. Und ganz spannend ist, dass diese Technik eingesetzt wird in einer Einrichtung, das habe ich neulich in einem Podcast gehört, in einer Einrichtung, die Kinder unterstützt, die Elternteile verloren haben. Und da ist eben die Idee nicht so sehr, wir kümmern uns jetzt um dieses Kind, das Kind kann dann irgendwie erzählen, was es belastet und so weiter und so fort, sondern man gibt diesem Kind die Zeit, das Kind kann lernen und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem es sich dann öffnet und sich einbringt. Und das ist eben eine spannende, sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, hat so einen Touch, so einen gewissen esoterischen Touch, wo man sagen würde, ist das eigentlich sinnvoll, aber ist eben auch gut untersucht und ist eine sehr kostengünstige Organisationsentwicklungsmaßnahme, die Wirkung hat und die besser funktioniert, auch in Studien nachgewiesen, als so manches Training in Richtung Achtsamkeit etc. Ein weiterer Tipp, also es wird ja auch im agilen Kontext, was häufig genutzt wird, sind so Kartensets, dass man eben dort sagt, okay, wir haben bestimmte Themen, die wir bearbeiten möchten und da gibt es dann ein Kartenset, das aus Israel stammt. Also die Israelis, die machen da relativ viel mit diesem Thema. Heißt Let's Talk, wird beispielsweise eingesetzt bei dem Unternehmen Wix.com oder auch bei Microsoft Israel tatsächlich. Und da sind eben relevante Fragen schon mal notiert, sind verschiedene Kategorien. Geht es also nicht nur um das Thema persönliches Wachstum, sondern auch Themen, die das Team betreffen. Ja, beispielsweise, ob man mutig genug ist, ja, ob man sich mit den richtigen Themen beschäftigt. Und so kann man da eben auch eine Orientierung bekommen, indem man quasi diese Fragen als Führungskraft sich vorher festlegt, was möchte ich eigentlich besprechen und dass das als Themen dann entsprechend ausgibt und im Idealfall zu einem offenen, ehrlichen Austausch gelangt. Und das haben wir nach meiner Erfahrung einfach zu selten, weil zu häufig ungünstige Erfahrungen gemacht werden, die dazu führen, dass man halt nichts mehr sagt, dass man sich zurückzieht und dann sagt, okay, ja, dann macht's halt alleine.
Ich sehe mich jetzt auch an viele Themen, die Agile-Coaches oder Team-Coaches ja ansonsten auch in den Meetings mit reinbringen von den Formaten. Auch die Listening-Workshops sind dann so ein bisschen, ich kenne das noch vom Kindergarten von früher, da gab es das auch so Runden, wo man zusammensaß und da wurde auch mal ein Gegenstand rumgegeben und nur der den Gegenstand in der Hand hatte, durfte dann reden, um auch so eine gewisse Disziplin, glaube ich, auch zu lernen und da auch das Zuhören zu lernen. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das damals schon so eine gewisse Absicht dahinter war und ob das den KindergärtnerInnen dann auch so bewusst war oder ob man das einfach so gemacht hat, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das erinnert mich zumindest ein bisschen daran oder auch ein Fishbowl-Format geht in eine ähnliche Richtung oder so Feedback-Runden, also so Aspekte davon habe ich da jetzt auch gerade wieder erkannt, also gerade im Fishbowl-Format dürfen ja auch nicht alle reden, sondern nur die, die in den Kreis in die Mitte gegangen sind und so weiter, also
absolut,
ja. Da gibt es ja dann auch so entsprechend Formate, wo das dann Leute auch bewusst ja gibt, die explizit nur zuhören möchten, Leute, die natürlich auch reden möchten und dass es auch zwischen diesen beiden Rollen auch sehr klar gezwitscht wird, indem ich ja bewusst mich bewegen muss und dann in den Stuhl in die Mitte kommen muss, um reden zu können. Ansonsten bin ich außerhalb des Kreises und höre definitiv nur zu. Jetzt hast du ganz viele Aspekte. Ich bin auch so ein bisschen auf die erste Antwort, die du gegeben hast, hatte ich nur so zwei Rückfragen. Jetzt, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf Führungskräfte guckt, dann gibt es ja sehr häufig auch so typische Führungskräftetrainings, so mit Ausdrucksweise, wie rede ich, wie kann ich auftreten, dann auch das Thema Haltung, Körpersprache, also immer sehr outgoing-Themen dann auch, also wie kann ich Dinge gut vermitteln, wie kann ich Dinge auf den Punkt bringen. Da wird jetzt sehr selten das Thema Zuhören so in den Vordergrund gerückt. Wäre es aus deiner Meinung nach nicht besser, erst mal das Thema Listening aufzugreifen und sich im Anschluss dann auch über das Thema des Redens auch Gedanken zu machen? Also erstmal verstehen, zuhören, sich Gedanken machen. Und wir hatten im Vorfeld ja schon ein bisschen gesprochen. Ich habe diese Frage aufgenommen, unter welchen Bedingungen bin ich auch bereit zu reden, wenn mir alle zuhören? Und das wäre ja praktisch der nächste Schritt. Also wenn ich erstmal gelernt habe, zuzuhören, mir klar bin in meinen Handlungen und dann auch eine klare Message wieder nach außen geben kann.
Ja, völlig richtig. Also ich will es gar nicht so statisch betrachten im Sinne von, also zunächst musst du das machen und dann musst du das machen. Und es ist auch nicht nur zuhören oder du musst als Führungskraft 80% zuhören oder so. Also das gibt's alles bei mir nicht, ne? Sondern die Idee ist, dass es ein gutes Wechselspiel ist und in der Regel existiert dieses Wechselspiel nicht, weil die allermeisten aktiv sind, ja, sich einbringen und reden. Aber es muss eben dieses Wechselspiel sein. Insofern würde ich nicht sagen, dass es erst das eine kommen muss und dann das andere kommen muss, sondern wichtig ist, dass beides da ist. Zur Thematik Reden finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ist auch etwas, was wir eigentlich ziemlich vernachlässigen, ne? Also Rhetorik, ja, oder wenn wir uns mal Debattenkultur anschauen, so wie das im anglo-amerikanischen oder angelsächsischen Raum der Fall ist, was das da für einen Stellenwert hat. Und da geht es eben darum, sich auszudrücken, sich so zu präsentieren, dass man hohe Überzeugungskraft hat. Und das muss eine Führungskraft natürlich auch können. Ja, wir können uns gleich mal über die Definition von Führung auch unterhalten und so wie ich es für mich aus meiner Sicht sehr praxisnah definiere. Aber es ist wichtig, ja, da auch seinen Platz einzunehmen und aber eben auch authentisch zu wirken. Ja, also nicht versuchen, sich in etwas reinzubringen, was man vielleicht noch nicht ist. Ne? Aber man kann das eben sehr, sehr stark trainieren. Und in dem Kontext, da spielt Charisma auch eine wichtige Rolle. Und Charisma ist etwas, was so in der Führungsforschung eigentlich ziemlich verpönt ist, weil es eben auch diese dunkle Seite gibt. Ja? Also wo man sagt, also Charisma, es wirkt einfach, das ist so. Ja? Und wenn jemand etwas Böses im Schilde führt, gibt es ja eben auch in der eigenen nationalen Geschichte die entsprechenden Beispiele. Dann ist da jemand charismatisch, der reist mit, aber dann leider Gottes in die völlig falsche Richtung. Und trotzdem ist Charisma wichtig. Ja, es gibt da auch einen sehr, sehr spannenden Wissenschaftler, John Antonakis. Und der hat auch einen sehr guten TED-Talk. Können wir auch in die Shownotes reinpacken. Und da geht es um das Thema Charisma und wie man das trainieren kann. Und seine Aussage ist, your price tag is around your neck. Ja, das heißt also, du wirst wahrgenommen. Ja, jemand nimmt dich wahr, vermisst dich quasi und auf der Basis dieser Einschätzung folgt dir jemand oder folgt dir jemand nicht. Ja, also es ist eine sehr krasse Aussage. Die gute Nachricht ist, dass man eben Charisma auch trainieren kann. Und das zeigt er da sehr eindrucksvoll in diesem TED-Talk. Und insofern ist das sehr wichtig, dass man sich auch in diesem Bereich weiterbildet. Ja? Und das Wichtigste ist für mich, und das zahlt sozusagen Listening, aber eben auch die Rhetorik oder das Charisma drauf ein, dass man ja eine Beziehung entwickelt, ja, zu seinem Team. Dass man nicht distanziert ist, dass man nah dran ist an den Leuten, dass man die Bereitschaft hat, auch diese Beziehung aufzubauen. Also habe ich auch schon erlebt, da sagen mir dann Führungskräfte, naja, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und von meinem Privatleben erzähle ich ihnen nichts. Ne? Und das kann man so handhaben, aber es hat eben den Nachteil, dass immer diese wahnsinnig große Distanz bestehen bleibt. Und das hat unter Umständen Nachteile, ja, für eine Führungskraft, weil die Beziehung dann eben nicht so stabil ist, wie sie sein könnte, weil vielleicht meine Teammitglieder nicht mit Problemen auf mich zukommen, die relevant sind, wo ich vielleicht unterstützen könnte. Ja, erlebe ich auch häufig, dass mir dann Führungskräfte sagen im Interview, also mein Mitarbeiter, Burnout, habe ich nicht gemerkt. Und ja, das merkt man eben auch nicht von außen. Ne? Da braucht man eben diese Beziehung, ja, dass jemand, diese vertrauensvolle Beziehung, dass jemand sagen kann, ich kann nicht mehr. Ja, und da spielt eben ja, dieses Zuhören, also nicht das Zuhören per se, sondern diese Haltung, ja, eine wahnsinnig wichtige Rolle, dass jemand erkennen kann, da ist jemand, auf den kann ich mich verlassen. Ja, der ist für mich da, der hört mir zu. Da kann ich die Themen äußern, die für mich wichtig und relevant sind. Und das ist eben das, was psychologische Sicherheit ausmacht. Also besteht ein Klima, in dem ich so sein kann, wie ich wirklich bin? Oder muss ich ständig eine Rolle spielen, die nicht ich bin, die vielleicht zu groß für mich ist, etc. pp. Ein anderer wichtiger Aspekt ist auch nochmal die Thematik Entscheidungsfindung. Also es gibt auch ein Format auch von dem Avraham Kluger, das heißt Negotiating Inner Conflicts. Und das zielt darauf ab, dass wir häufig Win-Lose-Entscheidungen treffen. Ja, also wir müssen uns für das eine entscheiden und gegen das andere. Und das hat häufig damit zu tun, dass dieser Betrachtungsraum, den wir da aufspannen, zu klein ist, ja, auch zeitlich betrachtet. Und da hat er eine ganz, ganz spannende Technik entwickelt, um eben ja, mit diesen inneren Konflikten, die man hat, in den Dialog zu gehen und jemanden zu haben, mit dem man daran arbeiten kann, der das dann auch spiegelt. Und das Spannende in meiner Erfahrung ist, dass meine Entscheidungsfindung und meine Entschlusskraft dadurch sich deutlich verbessert hat. Ja, da, wo ich früher vielleicht unentschlossen war, soll ich das machen, das machen, das machen, das ist deutlich besser geworden. Ja, den Mechanismus dahinter kann ich dir leider nicht genau erklären, aber das ist das, was ich bei mir persönlich wahrnehme. Und das ist eben auch etwas, was eine Führungskraft definitiv leisten muss. Ne? Also Entscheidungen treffen.
Ja. Ja, das hat mein Lehrer in der Schule früher schon gesagt. Wer entscheidet, verdient später das Geld. Also es gehört natürlich sicherlich mit dazu und darf man nicht unterschätzen auch. Und auch welcher Druck natürlich auch dahinter ist. Aber um gute Entscheidungen treffen zu können, muss ich vorher natürlich auch gut zugehört haben, um auch eine gute Entscheidung treffen zu können.
Genau.
Vielleicht lass uns noch mal so ein bisschen das Thema Führung dann auch abschließen. Du hast auch gesagt, die Definition von der Führung gibst du uns gleich noch. Das darfst du jetzt dann gleich auch sozusagen noch mal dann gerne kundtun. Und dann vielleicht auch nochmal so hinten dran, gibt es denn so typische Stolperfallen noch? Also hättest du nochmal so Richtung Tipps und Tricks, was sollte man auf jeden Fall auf gar keinen Fall tun? Aber erstmal Thema Definition. Das ist ja das Thema Führung, ist für dich eher so ongoing.
Ja, ist ongoing. Also tatsächlich, ich habe ja gesagt, dass ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe und das, was für mich am praktikabelsten ist, stammt von einem Controlling-Prof. Ja, also ich habe sozusagen die Organisationspsychologie als Gegenpol dazu. Und der hat definiert Führung als Willensbildung und Willensdurchsetzung. Willensdurchsetzung ist mir ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ja, aber trotzdem Willensbildung und Willensumsetzung, das trifft es eben schon ganz gut. Und wie man das ausgestaltet, das ist ja auch ein größerer Raum. Und aus meiner Sicht muss man da eben situativ führen. Es gibt manche Dinge, die muss ich ad hoc entscheiden. Es gibt wieder andere Situationen, in denen ich dann das Team oder auch andere Führungskräfte mit einbeziehen kann. Und dann eben die Willensumsetzung. Und das bedeutet eben auch, dass ich als Führungskraft Einfluss nehme auf mein Team, auf meine Teammitglieder. Und das ist irgendwie für mich am praktikabelsten, wo man sich was drunter vorstellen kann. Ja, und andere Definitionen, die werden einfach sehr schnell komplex. Also ich habe ja auch gesagt, dass ich viel Führungsforschung gemacht habe und Servant Leadership, das finde ich immer auch super, ja, dieses Konzept. Ja, oder auch Humble Leadership finde ich auch super. Aber keine Führungskraft der Welt rennt durch die Welt und sagt dann am Ende der Woche, war ich diese Woche ein Servant Leader? Ja, und geht dann diese 7 Dimensionen durch und die, keine Ahnung, 24, 25 Items. So ticken die ja nicht. Ne? Und deswegen finde ich, dieses Thema Listening an und für sich auch smart, weil das ist eine einfache Einschätzung. Ja, war ich heute zugewandt? War ich in dieser Woche ausreichend zugewandt? Habe ich mir ausreichend Zeit genommen? Und wenn ich feststelle, nee, das habe ich nicht gemacht, ja, dann kann ich einfach am nächsten Tag damit neu beginnen. Und es gelingt mir ja auch nicht immer. Ja, aber ich habe einfach eine höhere Aufmerksamkeit für dieses Thema und ich kann mir vornehmen, okay, am nächsten Tag, dann mache ich es einfach besser. Und das ist sehr, sehr hilfreich aus meiner Sicht.
Ja, es wäre schon eine Stolperfalle, also sozusagen nicht zu reflektieren, zu prüfen, wie war denn mein Wirkungsgrad, wie gut habe ich zugehört, wie gut habe ich Dinge mitbekommen, konnte ich dann auch handeln. Das macht definitiv Sinn, am Ende des Tages einmal vielleicht für sich persönlich zu tun, aber auch vielleicht mal mindestens einmal die Woche mit dem Team auch kurze Reflexionen einzugehen und vielleicht auch das Team mal zu fragen und auch da wieder zuzuhören und zu sagen, hey, habt ihr euch wertgeschätzt gefühlt? Wie empathisch war ich die Woche? Habe ich alles aufgenommen? Habe ich alles gehört von euch, was ich die Woche auch hören sollte? Also vielleicht auch nochmal nachfragen. Ist alles gesagt worden? Also gibt es vielleicht noch irgendwas, was unausgesprochen im Raum ist? Und das sind, glaube ich, so viele Themen, die man auch sich nochmal so hinterfragen sollte. Also das Thema Führung wird ja sehr häufig auch einfach in sehr operativer Führung, in sehr viel strategischer Führung durchdacht. Du sprichst jetzt auf jeden Fall auch ein Themenfeld an, wo, glaube ich, das Thema Führung oder wo Führungskräfte noch unfassbar viel lernen können, weil das etwas ist, was wir nicht so typischerweise an den Unis oder im Job beigebracht bekommen, sondern das sind Dinge, die sich hart erkämpft werden müssen, die man hart lernen muss. Es gibt bestimmt Talente, die das sehr, sehr gut von sich aus schon können, aber das sind Dinge, die man lernen muss. Und ich glaube, da unterscheiden sich auch gute Führungskräfte von vielleicht weniger guten Führungskräften.
Total. Das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich stelle die Gegenfrage, wer stellt diese Fragen, die du eben gestellt hast? Oder wie viele? Ja, weil dafür bedarf es Mut. Ja, du musst, also entweder stellst du die Frage, und war ich eine gute Führungskraft? Und alle sagen, ja, war gut.
Wer sagt auch schon ungern Nein in dem Moment, in dem Verhältnis?
Ja, das ist der Punkt. Ja? Das ist der Punkt. Und das ist auch eine spannende Frage, die der Abraham Kluger in einem anderen Kontext gestellt hat. Aber da sagt die Frage, complain about me. Und das ist für mich wirklich der höchste Grad des Zuhörens, den man erreichen kann. Ja, also einmal die Frage zu stellen, ja, beschwere dich über mich, weil das eben bedeutet, du musst mit den Antworten klarkommen. Ja? Und du musst vorher ein Klima geschaffen haben, in dem wirklich die Wahrheit ausgesprochen wird, so wie es jemand sieht. Das muss nicht die absolute Wahrheit sein, aber das musst du als Führungskraft hinbekommen und das ist nicht so einfach. Ja, und auch nochmal ein Wort zum Thema Vertrauen. Man sagt ja im Allgemeinen, okay, Vertrauen dauert lange, um es aufzubauen, es ist schnell verspielt. Und das stimmt ja auch. Ja? Also wenn man es einmal verspielt hat, dann dauert es wirklich sehr lange, bis man sowas wieder überhaupt aufbauen kann. Und in dem Kontext Vertrauen gibt es aber eine Möglichkeit, wie man schnell Vertrauen aufbaut. Und im Englischen heißt das Self-Disclosure. Auf Deutsch nennt man das Selbstöffnung. Also es bedeutet, dass man etwas von sich preisgibt. Ja? Also einen Fehler eingesteht oder eine Situation schildert, die vielleicht schwierig war, ja, in einer Situation, in der man gescheitert ist. Und da ist eben wiederum wichtig, unter welchen Voraussetzungen kann das eine Führungskraft eigentlich in der Form benennen? Ja, also wenn ich wieder Angst um meine eigene Position habe, um meine Wahrnehmung, um den eigenen Status, dann werde ich diese Themen wahrscheinlich eher vermeiden. Ja, aber wenn ich dann in mir ruhe, wenn ich das benennen kann, ja, wenn es für mich kein Tabu mehr ist, wenn ich für mich selbst reflektiert habe und es abgeschlossen habe, dann kann ich das benennen und das ist wahnsinnig wertvoll für ein Team, ja, weil es Orientierung gibt, weil es dem Team zeigt, okay, ich kann Fehler hier benennen. Ja, ich kann mich outen. Und das ist ja, etwas sehr Spannendes und ist ein Weg der Transformation, den Führungskräfte hoffentlich zukünftig stärker gehen. Ja, und so dieser Spruch, harte Schale, weicher Kern, reicht nicht. Ja, weil dann häufig die harte Schale dann eben doch in solchen Situationen dominant ist.
Ja, man merkt schon, dass das Themenfeld ist sehr, sehr groß. Es geht nicht nur darum, gut zuzuhören, sondern wir sprechen jetzt über das Thema Führungsarbeit. Wir sprechen über das Thema mentale Gesundheit, psychologische Sicherheit innerhalb einer Organisation. Da geht es dann viel um Organisationsentwicklung. Wie gut kann eine Organisation damit umgehen? Wie gut gehe ich mit Problemen um? Wie ist die ganze Haltung in der Firma dann auch? Also wie gut, du hast von Peergruppen gesprochen, wie gut kann ich als Führungskraft auch mich öffnen gegen anderen Führungskräften oder vielleicht gegenüber der Geschäftsführung zum Beispiel oder den GesellschafterInnen dann auch, wenn mir was auf dem Herzen liegt. Wir haben über das Thema Growth Mindset gesprochen, also auch persönliche Weiterentwicklung etc. Also man merkt, das Thema ist sehr, sehr groß und ist gar nicht so auf einen Workshop irgendwie runterbrechbar und sage so, okay, wie kann ich jetzt besser zuhören und dann wird alles gut, sondern es geht schon um viele Themen, die ich vielleicht auch alleine dann gar nicht so in der Hand habe, beziehungsweise es gibt, glaube ich, viele Themen von außen, die darauf einwirken, wie gut mir das gelingt oder dann vielleicht auch schlecht gelingen kann. Was nicht heißt, dass ihr es nicht trotzdem tun solltet, sondern immer den eigenen Wirkungsgrad auch ein bisschen betrachten. Lass uns zum Schluss nochmal so ein bisschen über Formate auch sprechen. Wir haben jetzt schon ein paar Stück angesprochen, die man tun kann, aber lass uns doch noch mal so ein bisschen darüber, wenn ich jetzt sage, hey, das klingt total gut, was der Martin da sagt. Ich merke, da muss ich dran arbeiten. Was wären denn jetzt so typische Punkte, wie ich starten kann? Klar, ich könnte jetzt wahrscheinlich einen Workshop bei dir buchen und sagen, ich fange jetzt mal so an, um erstmal so einen Gesamtüberblick zu bekommen, aber jetzt mal außer den Workshop zu buchen, was kann ich sonst noch so im Alltag tun? Vielleicht kannst du mal so ein paar kleine Formate nennen.
Meinst du so Übungen oder wie?
Ja, zum Beispiel Übungen oder wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt, wie jetzt zum Beispiel mal bewusst machen, wer hat welchen Redeanteil. Wir haben über die Listening Circles gesprochen. Aber was gibt es darüber hinaus, wenn ich sage, hey, das Thema ist jetzt Prio Nummer 1 bei mir bei der persönlichen Weiterentwicklung. Was würdest du dieser Person jetzt empfehlen, wie sie damit anfangen kann? Bücher lesen etc.?
Also Bücher lesen kann man natürlich immer. Aber man muss, glaube ich, schon auch ins Doing kommen. Und ja, also ein ganz aktuelles Buch, das ich da vielleicht empfehlen kann, wenn wir jetzt schon beim Lesen sind. Jetzt hält mir die Autorin nicht ein. Das heißt Deep Listening. Muss ich noch nachgucken, wie die Autorin heißt. ist ganz neu entstanden. Das finde ich sehr, sehr spannend, so wie sie so aufzieht. Ist gut fundiert. Das kann man durchaus mal lesen, um mal sozusagen auch einen Einstieg da zu finden. Und das Nächste, was man machen kann, also ich glaube, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, also diesen TED-Talk sich angucken, da werden sich, glaube ich, schon viele wiederfinden, auch in vielen Situationen. Es ist einfach spannend festzustellen, was es eigentlich bewirken kann und das dann praktizieren. Und der erste Effekt, der sich dann einstellen wird, ist, dass man auf einmal deutlich stärker wahrnimmt, wie man unterbrochen wird. Ja, wie krass man unterbrochen wird. Also wirklich auf eine unhöfliche Art und Weise, wo man einfach merkt, okay, das geht gar nicht darum. Also es ist ganz häufig so, dass man sagt, und man fängt irgendeine Geschichte an und jemand sagt, ach, das kenne ich auch. Und zack, schwupp, ist die Geschichte weg.
Ja.
Ja, so. Und da guckt und einen Mechanismus findet, wie kann ich jetzt eigentlich zurückholen? Und da ist ein guter Tipp, den Namen desjenigen zu nennen. Ja, und dann zum Beispiel, wenn dir das passieren sollte, ich erzähle gerade was und dir passiert das, mich zu unterbrechen, dass ich dann sage, Florian, ja, so, und dann kann ich sagen, also lass mich das gerade noch zu Ende erzählen. Ne? Und auch darauf achtet, ja, dass das nicht irgendwie ständig passiert, sondern dass man seinen Punkt machen kann. Ne? Das ist also auch wirklich wichtig, glaube ich, für den eigenen Selbstwert. Darauf achten, dass man andere nicht unterbricht. Auch guckt, ja, wer erzählt eigentlich Geschichten. Es geht also nicht nur um das Thema berufliches Umfeld, ja, wenn man Kinder hat. Wie geht man mit denen in diesem Kontext eigentlich um? Hört man ihnen zu? Eltern haben häufig das Problem, dass sie sagen, Mensch, die Kinder erzählen einfach nichts. Ja, ich frage, was in die Schule? In der Schule, wir sagen, gut. Ja, und das war's dann. Ja, wie kann man da über Fragen in einen anderen Dialog kommen, dass da mehr erzählt wird? Und da funktionieren nicht nur Fragen gut, da funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man über sich selbst mehr erzählt. Ja, wenn man sich selbst öffnet. Und dann fangen Kinder, das ist die eigene Erfahrung, tatsächlich an, mehr zu erzählen. Dann haben sie Anknüpfungspunkte. Und das ist wirklich spannend, ja. Ja, also ich würde gucken, dass man das in seinen Alltag stärker mit einbaut, reflektiert damit umgeht, dass man schaut, das ist eine Übung, die ich jetzt vielleicht mal dort auch nennen kann, die nicht unmittelbar aus dem Listening kommt, aber trotzdem was damit zu tun hat. Ich kenne sie von einem sehr, sehr guten Coach, Jens Korsen, und da geht es darum, dass man versucht, sein emotionales System nicht so hochzufahren, ja, sondern dass man eben schafft, da wieder auszusteigen. Und die Übung lautet, man darf sich 14 Tage lang, ja, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist, egal ob es zu Fuß ist, per Fahrrad, per Auto, per Bus, ja, man darf sich nicht mehr aufregen. Ja, und das wird man natürlich nicht schaffen. Und das schafft aber eine Bewusstheit. Ja, und dann kann man an der Stelle leichter aussteigen. Ja. Also mental aussteigen, man lächelt und man fährt das System nicht hoch, dass man total eskaliert. Und das ist etwas, was mir in der Vergangenheit auch schon gut geholfen hat, einfach stärker zu reflektieren. Das, was das Listening dann on top bietet, ist, dass es einfach nochmal stärker in die Tiefe geht. Ne? Also diese Übung, die kommt halt sehr, sehr stark aus der Verhaltenstherapie. Jens Korsen ist auch Verhaltenstherapeut, der in dieses Lager Business Coaching gewechselt ist. Ja, und das, was mich am Listening eben sehr stark überzeugt, ist, dass es in die Tiefe geht und dass man wirklich an sich arbeitet, Veränderungen hervorrufen kann. Also es gibt ja, wir haben ja schon gesprochen über das Growth Mindset. Ne? Es gibt ja viele Mindsets. Und die Frage ist eben, wie kann man da an sich arbeiten. Und da hilft einfach dieses nach innen hören, ne? Also das Zuhören. Wenn mir jemand zuhört, dann bietet es mir die Chance, dass ich anders reflektiere. Und häufig ist es dann so, ja, dass ich auf einmal bei mir selbst logische Inkonsistenzen erkennen und dann setzt Veränderung ein. Ja, also wenn man mir sagt, okay, das ist falsch, was du machst, dann entsteht leicht Reaktanz. Ja, dann ziehe ich mich zurück, dann setzt keine Veränderung ein. Und Veränderung, das ist meine Erkenntnis. Ich hätte es gerne, dass es anders wäre, aber sie geschieht halt immer nur von innen heraus. Und nicht, indem man das jemandem vorgibt. Man kann reflektieren. Ja, Feedback ist auch so eine Sache, das haben wir auch, könnten wir auch noch lange drüber sprechen. Feedback ist durchaus gefährlich, ein zweischneidiges Schwert. Ja, bei machen ja ganz, ganz viele Organisationen und bei ca. 40% des Feedbacks, egal ob es positiv oder negativ ist, findet danach ein Leistungsabfall statt. Und ja, das ist natürlich das, was man nicht erreichen möchte. Nichtsdestotrotz ist Feedback natürlich wichtig und auch da gilt es eher, etwas Ausgeglichenes zu schaffen, also nochmal das Element Zuhören hinzunehmen, ja, und mit Feedback gut kombinieren, um da im Wechselspiel dann bessere Ergebnisse zu erzielen.
Ja, also das Thema Feedback können wir bestimmt nochmal in einem extra Podcast aufgreifen. Ich glaube auch, dass das jetzt hier den Rahmen etwas sprengen würde. Also ihr merkt, es hat sehr viel mit Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung zu tun. Achtet doch da einfach mal so ein bisschen im Alltag auf euch. Wie viel Redeanteil hattet ihr? Wie gut habt ihr zugehört? Wie gut habt ihr die andere Person auch gerade verstanden, auch inhaltlich verstanden? Das hat dann auch viel mit dem Thema Resilienz zu tun. Das Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sich 2 Wochen lang nicht aufzuregen, das hat was mit Resilienz zu tun. Also man merkt, es gibt sehr viele Randthemen, mit denen man sich beschäftigen kann dann auch. Ob das Thema Growth Mindset ist, ob das Thema Zuhören ist, wie ich reden kann, Körperhaltung, Körpersprache, mentale Gesundheit etc. Also es wirken sehr, sehr viele Dinge sehr positiv auf das Thema Zuhören ein, beziehungsweise sie haben eine Wechselwirkung. Von daher ist es auch gar nicht so leicht, das Thema jetzt irgendwie so auf einen Nenner runterzubrechen und zu sagen, das ist es jetzt, was ihr jetzt tun solltet. Sondern ihr habt gemerkt im Gespräch hier mit Martin, wenn ihr jetzt gut zugehört habt, dass das Thema sehr vielseitig ist und dass es nicht die eine Sache gibt, sondern dass vielleicht mal ein Buch zu lesen eine gute Sache ist, aber sicherlich nicht der einzige Startpunkt, in dem ihr anfangen könnt. Haben wir noch was vergessen, Martin?
Ich habe noch eine Möglichkeit oder ein wichtiger Aspekt. Man braucht zum Zuhören natürlich 2 Personen. Ne? Und also die eine Übung, die kann man eben alleine machen, okay, aber man braucht schon 2 Personen. Und wenn man jemanden hat, egal ob es der Partner ist, also Partner hören sich ja auch häufig nicht gut genug zu. Dann gibt es vielleicht nochmal eine Sache. Es kommt so aus dieser Richtung Time to Think, ja, dass man sagt, okay, wir haben ein Format, wir nehmen uns Zeit, jeder hat einen Slot. Ja, die eine Person spricht 4 Minuten lang und die andere hört nur zu. Ja, und am Ende sagt dann die andere Person, auch ein zeitlicher Rahmen, der da gesetzt ist von 1 Minute, was sie mitgenommen hat und wie sie die andere Person sieht und dann wechselt das Ganze. Ja, also wichtig ist, dass man Personen findet, die einem zuhören. Ja, und das haben wir halt häufig genug, dass nicht der Fall ist. Und das kann man vielleicht mal ganz bewusst machen, wo man sagt, okay, das ist ein Freund, eine Freundin oder eben der Partner, die Partnerin, um das nochmal bewusst sich zu machen und das mal durchzuspielen. Und sagt, okay, wie war dein Tag? Ja? Und dann sagt, okay, your time, 4 Minuten. Ja, kann man auch sagen, 3 Minuten oder 5 Minuten, die man gerne möchte. Das wäre vielleicht nochmal eine Übung, die da ganz sinnvoll ist. Und ansonsten haben wir, glaube ich, wenig vergessen. Vielleicht noch, wer konkret Interesse hat, am 12.09. findet in Hamburg von der Brand 1 die Leadership statt. Das ist eine neue Konferenz für Führungskräfte, für junge Führungskräfte. Und da werde ich in einem Workshop eben das Thema Listening vertiefen. Ja, da kann man auf jeden Fall einen ersten Eindruck gewinnen. Ansonsten habe ich jetzt erstmal noch keine neuen Termine für irgendwelche Talks oder Workshops, die ich da anbiete. Folgt mir auf LinkedIn.
Das ist auch mein Tipp gewesen, genau. Folgt dem, das verlinken wir unten auch alles in den Shownotes. Auch alle Sachen, die der Martin eben angesprochen hat, alle TED-Talks, werden wir unten in den Shownotes nochmal verlinken, insofern das mir auch zuschickt. Dann packen wir das da unten rein und dann könnt ihr euch das alles ganz in Ruhe am Ende nochmal anschauen und entsprechend zuhören oder vielleicht dann auch nach Hamburg reisen am 12. September, wenn ihr das wollt. Mich würde interessieren, was habt ihr denn jetzt hier mitgenommen? Ihr müsst ja zwangsweise, wenn ihr den Podcast hört, immer zuhören. Jetzt weiß ich aus persönlicher Erfahrung, man hört mal mehr, mal weniger solchen Podcasts zu. Die Frage ist, wie gut habt ihr beim Thema Zuhören jetzt zugehört? Teilt mir doch mal eure Erfahrungen, eure Meinung, eure Gedanken sehr, sehr gerne auf LinkedIn oder schreibt mir an modernwork@seibert.group. Es würde mich sehr interessieren, ob ihr das Thema schon auf der Agenda habt, ob ihr jetzt was mitgenommen habt, ob ihr vielleicht auch ganz anderer Meinung seid und sagt so, hey Martin, hey Florian, da seid ihr auf einem völlig falschen Dampfer. Das ist völlig überbewertet. Es ist viel wichtiger, irgendwas anderes zu machen. Würde mich sehr interessieren. Schreibt uns dazu sehr gerne. Ich glaube, den Martin natürlich auch. Den dürft ihr auch sehr gerne auf LinkedIn einfach direkt kontaktieren. Oder folgt ihm natürlich, dann kriegt ihr die Termine. Ja, wenn er wieder welche anbietet oder irgendwelche Talks irgendwo hält, dann natürlich auch ganz aktiv mit. So, ich kann sagen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich weiß, dass es immer sehr viel Energie auch kostet, das Thema zuhören. Da haben wir nicht drüber gesprochen. Zuhören kostet auch Energie, weil man sich eben auch konzentrieren muss. Ihr habt jetzt fast eine ganze Stunde zugehört. Dafür erstmal recht herzlichen Dank an euch, dass ihr das Woche für Woche so gut tut. Und ja, wenn ihr das gut fandet, würde ich mich noch über eine Bewertung freuen. Und dann hören wir uns sicherlich nächste Woche direkt schon wieder. Macht's gut und bis dahin, Martin, vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss.
Ich danke dir, ja, und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann irgendwo.
Ganz bestimmt. Tschüss.
Tschüss.